Aus Anlass des Silvestertages heute hören Sie zu Beginn unseres Wochenmagazins jetzt zuerst den Jahresrückblick 2011. Im Gegensatz zu anderen Medien schauen wir dabei auf Entwicklungen in der Kirche und auf die christliche Botschaft, die uns in das neue Jahr begleiten soll. Verbunden sind wir dazu heute zu Beginn der Sendung mit Gabriele Gräfin Plettenberg aus Mechernich. Grüß Gott, Gräfin Plettenberg, wir freuen uns auf Ihre Gedanken.
Silvester, der letzte Tag im alten Jahr. Es ist ein ungewöhnliches Jahr gewesen. War es ein rasantes Jahr, gar ein dramatisches Jahr? Die Zeit schreibt, dass es das Jahr der Wahrheit war, weil es so manche Lebenslüge entlarvt habe. Es sei ein Jahr erzwungener Wahrhaftigkeit gewesen. Darüber nachzudenken und sich Gedanken für die Zukunft zu machen, lohnt sich, auch im Hinblick auf die Situation in unserer Kirche. Schauen wir zuerst einmal zurück ins Jahr, zum Beispiel nach Japan, auf die Bilder von den unglaublichen Verwüstungen nach dem Erdbeben der Stärke 9 und dem folgenden Tsunami mit bis zu 38 Meter hohen Wellen. Nie gesehene Bilder. Gestrandete große Schiffe auf kleinen Häusern ohne Dächer, mitten in total zerstörten Orten. Oder immer wieder jener weiße Bus und das kleine Segelboot, die langsam in die Schlammflut stürzen. Diese Naturkatastrophe hinterließ mindestens 23.000 Tote und Vermisste und 100.000 Ruinen. Der Schaden wird auf 300 Milliarden Dollar geschätzt. Die mit dem Tsunami verursachte Kernschmelze in den nuklearen Reaktoren in Fukushima verstrahlte weite Teile dieser Region. Hunderttausende flüchteten. Und die unabwendbare Wahrheit: Es wurde endlich deutlich, wie wenig die Verantwortlichen die technische und organisatorische Situation der Atomkraft und solcher Unfälle beherrschen. Ende Juni beschloss Deutschland mutig den Ausstieg, nachdem gerade zuvor nach Streit im Bundestag eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke beschlossen worden war. Es gab, wie jedes Jahr, Bilder von Traumhochzeiten des Jahres. Es gab markante Sprüche, politische Aufstände, ja Kriegssituationen und die vielen auffällig gewordenen Persönlichkeiten des Jahres. Von Jörg Kachelmann über Dominique Strauss-Kahn, Karl Theodor zu Guttenberg bis zum Bundespräsidenten Christian Wulff. Um den Papstbesuch im September war schon im Vorfeld auf kirchlicher und politischer Ebene kleinkariert gestritten worden. Seine heiligen Messen und Ansprachen haben Gläubige und Interessierte tief beeindruckt. Seine Reise nach Deutschland fand aber jetzt in den medialen Jahresrückblicken kaum mehr Beachtung. Es gibt Jahresrückblicke, in denen der Besuch gar nicht mehr erwähnt wird. Geblieben ist der schillernde Begriff der Entweltlichung als ernster Auftrag für unsere Kirche. Ehrlich müssen wir zugeben, dass wir als Normalbürger kaum mehr verstehen, was auf den unterschiedlichsten, immer zahlreicher werdenden Bühnen in Deutschland, in Europa und auf Weltebene geplant ist und gespielt wird. Und jede Bühne ist offensichtlich sofort eine neue Krise, wie zum Beispiel die Folgen des Klimawechsels, die Hungersnot in Afrika und die politischen Aufbrüche in der arabischen Welt. Ein bedeutendes Dauerthema war in diesem Jahr die Zukunft Europas. Der gemeinsame Wirtschaftsraum dieser 500 Millionen Menschen, das sind mehr Einwohner als in den USA und Russland zusammen, hat seine Ideale und Ziele und den gemeinsamen Weg zu einem vereinten Europa noch nicht gefunden. 27 oder auch 26 in jeder Weise sehr unterschiedliche Länder leben heute in einem unstabilen Haus ohne bindende Hausordnung. Man braucht eine solide, zuverlässige Grundlage für das Funktionieren eines gemeinsamen Europa. Es geht hierbei um Ethik und Moral, um Werte und Normen, um gemeinsames Denken und Handeln. Die bekannte, zigtausendfach zitierte Feststellung des Juristen Ernst Wolfgang Böckenförde, dass jeder freiheitliche, säkulare Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen und garantieren kann, gilt in hohem Maße auch für Europa. Europa muss sich wieder auf die gemeinsame Tradition der jüdischen und christlichen Werte besinnen. Europa ist heute aber immer noch ein Rahmen ohne Bild. Und wenn doch ein Bild, dann ist es das des Euro, der im Rahmen rollt. Warum sieht die ganze Welt immer zuerst das Geld? Wir haben keine allgemeingültigen Ideale mehr. Aber Geld alleine wird niemals die Welt erfolgreich regieren können. Die Sorgen um die Zukunft Europas sind berechtigt und sie werden uns in den kommenden Jahren begleiten. Vor ungefähr 100 Jahren wollte die Pan-Europa-Bewegung ein von allen politisch vereintes Europa bauen, um weltweit als Führungsmacht legitimiert zu sein. Wenn man dann nach 1945 wieder an ein vereintes Europa dachte, stand dahinter die Idee, Frieden zu sichern, was nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges, den Erfahrungen des Nationalsozialismus und nach dem Zweiten Weltkrieg verständlich war. Heute brauchen wir ein vereintes Europa im Zuge der Globalisierung und der neuen Marktplätze und Machtzentren, zum Beispiel in China, Indien, Japan und Brasilien. Und als Gewicht gegen die arabischen Aufbrüche am Mittelmeer und letztlich auch als Gegengewicht zu den USA. Überregionale Themen wie der Klimaschutz und die Energieversorgung lassen sich heute nur noch gemeinsam lösen. Das gilt auch für die Situation der Christenverfolgung. Über 100 Millionen Christen in 64 kommunistischen, muslimischen, buddhistischen und hinduistisch geprägten Ländern werden schwer bedrängt. Der zweite Kongress Christenverfolgung heute, Gedenke der Märtyrer in Deutschland, brachte Ende Oktober erstmals 20 Initiativen und Werke zusammen, die sich für diese Christen engagieren. Hauptredner war der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. Er warnte davor, dass große Gebiete, etwa im Irak oder der Türkei, zu christenfreien Zonen werden könnten, wenn man den Gläubigen dort nicht beistehe und sie unterstütze. In Deutschland passiert derweil Erstaunliches. Wir sind ja viel gewöhnt. Aber was sich in den letzten Tagen und Wochen, ja Monaten hier abspielt, ist ungeheuerlich. Wo sind die Persönlichkeiten, die mehr sind als nur Sprachrohre? Sagt zu Recht die FAZ in diesen Tagen. Haben wir überhaupt in der Politik noch Autoritären, deren Rat wir gerne und deren Meinung auch wir gerne befolgen würden? Haben die beiden großen Parteien CDU und SPD noch Antworten auf die wichtigen Fragen unserer Zeit? Und wo bitte bleiben die Hirtenworte unserer Kirchenführer in dieser Situation? Das sind viele offene Fragen. Am Ende des Jahres ein Blick auf die Lage der katholischen Kirche in Deutschland. Vertrauenskrise, Kirchenkrise, Glaubenskrise, Gotteskrise. Das sind gängige Vokabeln in vielen Gesprächen. Selten sind die Kirchen, insbesondere die katholische, von außen, vor allem in den Medien, so angegriffen, so lächerlich gemacht worden wie in diesem Jahr, besonders in der Adventszeit. Und kaum jemand wehrt sich dagegen. Sollte es doch wahr sein, was der katholische Autor Matthias Matusek in seinem vielbeachteten Buch »Das katholische Abenteuer« schreibt, wir Christen sind längst zu glaubensmüde und gleichgültig geworden, um einer inhumanen, unaufgeklärten Gesellschaft ins Getriebe zu greifen. Das darf nicht sein. Die Gottesdienste werden an manchen Orten leerer. Die Strukturreform belastet viele Priester und Gläubige. Es hat keinen Sinn, vieles, weil gerade Jahresende ist, zu verschweigen oder gar zu beschönigen. Deutschland bleibt Missionsland. Daran hat auch der Papstbesuch nichts geändert. Für viele passionierte und engagierte Christen bleiben diese Tage ein tiefer Eindruck, Stütze und Ansporn für unser dringend notwendiges Engagement. Unsere Hoffnung ist die Jugend mit ihren Weltkirchentagen. Es gab in diesem Jahr das Memorandum der Theologen, die Reformen wollten. Dagegen gab es die Erklärung pro Ecclesia der romtreuen Katholiken. Von heute aus gesehen war das alles nur ein Strohfeuer. Wer spricht jetzt noch davon? Niemand. Haben sich die Kontrahenten angenähert? Nein. Die vielen Kirchenaustritte 2010 waren es über 180.000 und 2011 werden es keineswegs weniger sein, sind ein Alarmsignal. Die großartig auf Jahre geplante Dialogoffensive der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Katholiken hat der Papst in Deutschland mit keinem Wort erwähnt. Es ist wirklich nicht leicht, positive Entwicklungen, die es sicher vor Ort in vielen Gemeinden gibt, zu finden, um Mut für die Zukunft zu machen. Eine neue Untersuchung macht wieder eher nachdenklich. Rund 85% der Deutschen sind überzeugt, dass man Christ sein könne, ohne einer Kirche anzugehören. Nur 13% glauben, dass die Mitgliedschaft in einer Kirche wesentlicher Bestandteil des Christseins ist. Das ermittelte eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MNIT im Auftrage der Sonntagszeitung Bild am Sonntag. Ein positiver Weg in das neue Jahr. Wir Christen sind nicht Nachlassverwalter der Vergangenheit, sondern Wegbereiter der Zukunft. Hierzu müssen wir anerkennen, dass die Annahmen der Welt von gestern nicht weiterhelfen bei der Lösung der Probleme von morgen. Schon lange wissen wir, dass falsche Annahmen und falsches Denken zu falschem Handeln führen. Aber wir Christen müssen jetzt handeln. Jeder einzelne von uns an seinem Platz. Der bekannte Dominikaner Pater Wolfgang Ockenfels fordert in der Dezemberausgabe von Vatikan mehr gläubige Gelassenheit, mehr Gottvertrauen und Zuversicht. Und eben dies, und dafür Gottes Schutz und Segen, wünsche ich Ihnen allen für das neue Jahr.
Sie hörten den Jahresrückblick 2011 hier bei Radio Horeb, Ihrem christlichen Radio, mit Gräfin Blettenberg aus Mechernich.